Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. In der folgenden halben Stunde unterhalten wir Sie wieder mit Beiträgen unserer beliebten Wochenendrubriken. Doch zunächst hören Sie, wie gewohnt, unseren Rückblick auf die Ereignisse der letzten Woche. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. Mit einer Gedenkveranstaltung haben am Sonntag vergangene Woche über 100 Menschen des 61. Jahrestages der völligen Zerstörung der bei Chudim gelegenen ostböhmischen Gemeinde Lejaki durch die Nationalsozialisten und der Ermordung von 52 ehemaligen Einwohnern des Ortes gedacht. Das Dorf Lejaki war am 24. Juni 1942 als eine Art Vergeltungsschlag auf das Attentat am Stellvertreter des Reichsprotektors Reinhard Heydrich von den Nazis dem Erdboden gleichgemacht worden. Die tschechische Regierung hat am Montag umfassende Reformen zur Entlastung der Sozialsysteme verabschiedet. Mit Steuererhöhungen und Einschnitten, zum Beispiel beim Krankengeld, will das sozialliberale Kabinett bis 2006 die Ausgaben um 6,5 Milliarden Euro zurückfahren und zusätzlich 2,3 Milliarden Euro mehr einnehmen. Mehr als 1500 Gewerkschafter protestierten am Montag vor dem Regierungsamt gegen die Reformen, da diese ihrer Meinung nach alleinig auf dem Rücken der Arbeitnehmer ausgetragen würden. 8 Jahre nach Vertragsabschluss mit einem internationalen Konsortium hat die Tschechische Bahn am Dienstag den ersten von insgesamt 7 neuen Hochgeschwindigkeitszügen übernommen und feierlich eingeweiht. Der Zug mit dem Namen Pendolino soll auf der Strecke Dresden-Prag-Wien zum Einsatz kommen und dort die Fahrzeit um etwa 20% reduzieren. 10 Monate nach dem Hochwasser der Elbe sind in Lebensmitteln aus dem Umfeld des umstrittenen tschechischen Chemiewerks Spolana gesundheitsgefährdende Stoffe festgestellt worden. Tschechische Wissenschaftler schlossen am Dienstag nicht aus, dass die Schwermetalle und Pflanzengifte von der Flut aus dem Werk geschwemmt wurden, das direkt an der Elbe steht. Das hygienische Amt riet, Fische und Eier sowie Hühnerfleisch nicht zu essen. Die Ministerpräsidenten der Staaten der Visegrad-Gruppe haben sich am Mittwoch nach zweitägigen Beratungen in der Slowakei nicht auf eine gemeinsame Stellungnahme zur geplanten Verfassung der Europäischen Union einigen können. Polen hatte eine gemeinsame Erklärung angeregt, in der das Prinzip »Ein Land, ein Kommissar« verteidigt wird. Die Politiker der 4 Staaten bekundeten ihren Willen zur Verstärkung der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Dimension der Zusammenarbeit, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Die sogenannten Lustrationsgesetze bleiben weiterhin in Kraft. Das Prager Abgeordnetenhaus lehnte am Mittwoch einen Antrag der Kommunistischen Partei Böhmens und Mehrens auf deren Aufhebung in erster Lesung ab. Die Gesetze sehen die Überprüfung der Vergangenheit von Personen vor, die in bestimmten Bereichen des öffentlichen Dienstes Schlüsselpositionen besetzen. Seit Beginn der 90er Jahre verhinderten sie somit, dass Funktionäre des früheren kommunistischen Regimes und Mitglieder der ehemaligen Staatssicherheit in führende Positionen der staatlichen Verwaltung oder auf andere bedeutende Posten gelangen konnten. Das war die Wochenschau von Radio Prag.
Radio Prag hat bereits davon berichtet. Vor etwa einer Woche fand an der Prager Karls-Universität ein Symposium über die österreichisch-tschechischen Beziehungen statt. Diese waren ja vor allem in letzter Zeit nicht immer ganz komplikationsfrei gewesen. Hinsichtlich des mittlerweile nahezu gewissen EU-Beitritts der Tschechischen Republik tun sich jedoch auch hier neue Perspektiven auf. Zum sehr nahen, aber wohl auch deshalb schwierigen Verhältnis zwischen Tschechien und Österreich hören Sie den folgenden Schauplatz von Gerald Schubert.
Schauplatz.
Wer die Debatte um die Erweiterung der Europäischen Union in den letzten Monaten einigermaßen mitverfolgt hat, dem drängt sich möglicherweise ein eher unliebsamer Gedanke auf, nämlich, dass diese immer wieder auch als Projektionsfläche, wenn nicht gar als Katalysator für politische Querelen und Querelchen herhalten musste. Gerade der bevorstehende EU-Beitritt Tschechiens war da für manchen etwas aufbrausenden Debattenbeitrag gut. Die ohnehin unscharfe Trennlinie zwischen sachlicher Diskussion und dem Spiel mit Emotionen wurde hier bisweilen gehörig verwischt.
Was das Verhältnis zwischen Tschechien und Deutschland betrifft, so kann man sich dort jedoch noch leichter zurechtfinden als in dem zwischen Tschechien und Österreich. Denn in ersterem wurden vor allem die historischen Altlasten rund um die Besetzung der Tschechoslowakei durch Hitlerdeutschland und die darauffolgende Vertreibung der Sudetendeutschen zum Inhalt der Auseinandersetzungen. Blickt man aber nach Österreich, so stellen sich die bilateralen Beziehungen um einiges komplizierter dar. Die jahrhundertelange Koexistenz in der Habsburger Monarchie wird hier zum Gegenstand unterschiedlichster Theorien über Gemeinsames und Trennendes. Und meist glaubt man dabei festhalten zu müssen, dass eben gerade das Gemeinsame das Trennende sei. Psychologismen über Geschwisterliebe und Geschwisterhass werden da ausgekramt, und zu den auch Österreich betreffenden Fragen der sogenannten Benesteg-Rede kam aktuell noch die Konflikte um das südböhmische Kernkraftwerk Temelin hinzu.
Abseits der Wortwechsel mancher Politiker und vor allem abseits der Boulevardpresse gibt es jedoch eine gewaltige Menge von Initiativen, die das nachbarschaftliche Verhältnis auszubauen verstehen. Zahlreiche Regionalpartnerschaften, Austauschprogramme im universitären Bereich oder der Aufbau von Wirtschaftsbeziehungen seien hier als Beispiele genannt. Die Liste lässt sich fortsetzen. Gerade jetzt etwa gibt es in der österreichischen Nationalbibliothek eine große Ausstellung, die die ineinander verwobene Entwicklung der Städte Prag und Wien präsentiert. Und eben erst vor wenigen Tagen fand an der Karls-Universität Prag eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion statt, deren Thema lautete Möglichkeiten tschechisch-österreichischer Zusammenarbeit im Rahmen der EU.
Vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, haben einige von Ihnen den Kurzbeitrag über jene Diskussion gehört, den wir am Mittwoch in unserem Tagesecho gesendet haben. Wenn nicht, hier haben Sie die Möglichkeit, mehr von den Gesprächen zu erfahren, die Radio Prag am Rande der Veranstaltung mit zwei Teilnehmern geführt hat. Beginnen wir mit einem Vertreter Tschechiens, dem liberalen Parlamentsabgeordneten Karel Kühnl. Kühnl hat selbst jahrelang in Österreich gelebt und in der Diskussion hatte er das Verhältnis zwischen den beiden Staaten immerhin als verkrampft bezeichnet.
Herr Abgeordneter, können Sie für unsere Hörer kurz erklären, worin Ihrer Meinung nach die Gründe für dieses etwas verkrampfte Verhältnis zwischen Österreich und der Tschechischen Republik bestehen und wie sich dieses verkrampfte Verhältnis in der künftigen gemeinsamen Europäischen Union verbessern könnte?
Also die Gründe sind natürlich teils historisch, teils aktuell. Wenn wir über die letzten 14 Jahre sprechen, dann glaube ich doch, dass auf der tschechischen Seite viele Fehler gemacht worden sind. Aber auch auf der österreichischen Seite war nicht alles in Ordnung. Auf der tschechischen Seite haben wir den Fehler gemacht, von Anfang an nach 1989, dass wir die Hauptpartner nur in Washington, London, Paris gesehen haben, dass wir unsere Nachbarn vernachlässigt haben, dass wir sie nicht ernst genug genommen haben, nicht nur Österreich, das betraf auch Polen zum Beispiel. Und das hat sich nicht ausbezahlt, das ist ganz klar. Unsere Sicht oder unser Verständnis von Österreich war nicht dem entsprechend, was Österreich für uns wirklich bedeutet und bedeutete. Von der österreichischen Seite mussten wir mit ansehen, wie vor allem nach dem EU-Beitritt Österreichs dieses Land mit den eigenen Problemen so überlastet war, dass es die Probleme der Nachbarn nicht mehr so wahrgenommen hat wie früher. Österreich hat es versäumt, sich selbst zu dem Fürsprecher für die mitteleuropäischen Kandidatenländer zu machen. Und als es dann vor etwa 2 Jahren versucht worden ist, mit diesem Vorschlag eine Regionalpartnerschaft, strategische Partnerschaft zu kreieren, als es damals geschah, war es einfach zu spät und es war nicht mehr glaubwürdig oder nicht glaubwürdig genug. Diese Glaubwürdigkeit der Zusammenarbeit, der Bereitschaft nicht nur Österreichs, aber auch der anderen mitteleuropäischen Länder wirklich zusammenzuarbeiten, muss sich erst in der Europäischen Union zeigen. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass sich zeigt, dass wir die mitteleuropäischen kleineren Länder viele gemeinsame Interessen haben und dass wir zwangsläufig zusammenarbeiten werden in eigenem Interesse, im Interesse Österreichs sowie Tschechiens, sowie der Slowakei, Slowenien, auch Polen, obwohl Polen doch in eine andere Kategorie gehört. Ich bin also optimistisch und ich glaube, dass wenn wir einmal am gleichen Tisch sitzen werden, dass all diese Verkrampfungen, die aus der Vergangenheit herkommen, verschwinden.
Nach dieser optimistischen Prognose von Karel Kühnl hat sich Radio Prag auch an den österreichischen Vertreter der Diskussionsrunde gewandt, nämlich den Presseattaché der österreichischen Botschaft in Tschechien, Gregor Schusterschitz.
Wir haben heute eine Diskussion erlebt, vor allem über die zukünftige Gestaltung der tschechisch-österreichischen Beziehungen im Rahmen der Europäischen Union. Aber zunächst mal, worin sind denn deiner Meinung nach die Gründe für, wie es der Herr Abgeordnete Kühnel genannt hat, für das verkrampfte Verhältnis zwischen Österreich und Tschechien? Oder ist es gar nicht so verkrampft?
Ich glaube, dass das Verhältnis eigentlich weniger verkrampft ist, als man gemeinhin glaubt. Also gerade die letzten Monate zeigen so eine starke Dynamik in den bilateralen Beziehungen, dass man sehen kann, es hat zumindest ein janusköpfiges Gebilde, dieses Verhältnis. Es kann zwar auch Probleme geben, aber auch auf der anderen Seite sehr enge Beziehungen.
Jetzt steht dem EU-Beitritt der Tschechischen Republik nichts mehr im Wege. Die letzte formale Hürde ist gefallen. Ist es jetzt, wie ist das Gefühl in diplomatischen Kreisen? Ist ein gewisses Aufatmen da, dass man sagt, okay, also diese letzte Hürde ist gefallen, jetzt können wir einfach vernünftiger miteinander reden, oder war das jetzt ein technischer Schritt auf dem Weg zu den nächsten technischen Schritten?
Also man muss dazu festhalten, dass ja noch der österreichische Nationalrat über die Erweiterung der Europäischen Union abstimmen muss. Also man hier sich auch noch in den politischen Diskussionen in Österreich erwarten darf. Aber ich glaube schon, dass der Zug eher in Richtung Zusammenarbeit und Kooperation abgefahren ist. Und gerade die Vorkommnisse der Jahre 2001 und 2002 haben eigentlich deutlich gezeigt, wie sehr viel leichter es ist, alles kaputt zu machen, als vernünftige Dinge miteinander aufzubauen. Nein, also es gibt natürlich immer Probleme im bilateralen Verhältnis, und es ist wichtig, auch über diese Probleme zu reden. Und wo eine Seite glaubt, ein Problem zu haben, dass man auch ehrlich zu einer Lösung kommt. Die Zusammenarbeit in Europa, gerade in der Europäischen Union, es ist eigentlich völlig egal, was die Gründe dafür sind, warum man zusammenarbeitet. Wichtig ist, dass man gar nicht daran vorbeikommt. Also selbst wenn wir nicht wollten, müssten wir mit der tschechischen Seite zusammenarbeiten. Umgekehrt, selbst wenn die Tschechen mit uns nicht wollten, müssten sie es tun, weil wir einfach gleich große Staaten im gleichen geografischen Raum Europas sind, mit der gleichen Rechtstradition, mit den gleichen Verkehrsproblemen und so weiter. Also es ist eigentlich gar nicht möglich, hier in der Zusammenarbeit auszuweichen. Es ist natürlich ganz klar, wie gesagt, dass Staaten, die Probleme miteinander haben, natürlich ehrlich darüber diskutieren müssen. Und es wird immer möglich sein und wird auch immer möglich sein müssen, auch in einem vereinten Europa.
Das war der Schauplatz mit Gerald Schubert. Es folgt das Feuilleton von Lothar Martin.
Am Freitag haben in Tschechien nahezu 1,5 Millionen Schülerinnen und Schüler ihre Schuljahreszeugnisse empfangen und dürfen sich nun für komplette 2 Monate in die wohlverdienten Ferien begeben. Soweit so schön. Doch was dem einen sen Uhl, ist dem anderen sen Nachtigall, weiß schon ein altes Sprichwort oder anders gesprochen, was den Kindern viel Freude verspricht, gerät für nicht wenige Eltern in Tschechien zum Ärgernis. Denn die große Frage lautet, wohin mit meinen Kindern in den 9 Wochen Ferien, wo man selbst doch maximal 5 Wochen Urlaub in Anspruch nehmen kann? Und welcher Arbeitgeber entlässt hierzulande schon seine Arbeitnehmer für 5 Wochen am Stück in die Zeit der Erholung und des Müßiggangs? Glücklich schätzen dürfen sich hierbei wohl nur diejenigen Väter und Mütter, deren eigene Eltern noch rüstig und bereit sind, sich für längere Zeit ihre Enkel anzunehmen. Dies funktioniert zwar in vielen Familien noch ganz gut, ist aber schon längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Denn mit dem Zusammenbruch des kommunistischen Regimes im Jahr 1989 brach auch für die Generation der heutigen Rentner eine kleine heile Welt zusammen. Und zwar deshalb, weil die Renten, die sie sich aufgrund ihrer Erwerbstätigkeit im staatlich subventionierten Sozialismus erarbeitet haben, den heutigen Lebensbedingungen kaum noch standhalten. Und so haben viele Altvorderer hierzulande genug damit zu tun, sich mit ihrer sozialistischen Rente über dem marktwirtschaftlichen Wasser zu halten. Und nur gut verdienende Eheleute können den Großeltern ihrer Kinder finanziell unter die Arme greifen. Variante 2 für die Gestaltung der schulfreien Zeit sind die Ferienlager. Längst sind alle der ehemaligen sogenannten Pionierferienlager Schnee von gestern. Sie wurden ersetzt durch zumeist thematische Kinderferienlager, die von Kulturzentren oder anderen Freizeitorganisationen ausgerichtet werden. Doch nicht selten ist deren Kapazität nicht ausreichend oder aber sie sind derart anspruchsvoll, dass sie von Normalverdienern nicht bezahlt werden können. Immer deutlicher tritt daher auch in Tschechien das Motto »Haste nicht, biste nicht« zutage, bei dem sich nur einige sehr viel und der große Teil der Bevölkerung weit weniger leisten kann. Und immer offensichtlicher wird auch, dass bei der Umgestaltung der tschechischen Gesellschaft nach der Wende das Schulwesen mit am weitesten zurückgeblieben ist. Denn wie anders ist es zu erklären, dass im Jahr 14 nach der samtenen Revolution nicht nur die Lehrer und Professoren zu den am schlechtesten bezahlten Berufsgruppen in Tschechien gehören, sondern dass auch weiterhin am archaischen Feriensystem festgehalten wird. So fallen die Herbst- und Frühjahrsferien kümmerlich aus, zu Ostern gibt es nur ein, zwei Tage zusätzlich frei und Pfingsten kennt man hierzulande überhaupt nicht. Alle schulfreie Zeit für die Schülerinnen und Schüler wird daher in die Sommerferien gelegt. Deshalb herrscht in Tschechien im Juli und August auch ein ganz anderes Feeling und in Prag sogar so etwas wie relativ verkehrsarme Ruhe vor. Doch es ist die Ruhe vor dem Sturm, wenn ab dem 1. September alles wieder auf Arbeit und in die Schule hetzt. Doch der 1. September dieses Jahres soll gar zum Orkan werden, da die Gewerkschafter für diesen Tag zum großen Streik aufgerufen haben. Und die Lehrerinnen und Lehrer, die Hochschuldozenten und Professoren sind mittendrin. Zu Recht, wie der Autor dieses Beitrags findet.
Ein Fußgänger kann sich schon vor dem Gebäude des Prager Rundfunks bemerken, auf dem Bürgersteig nämlich. Wer seinen Blick nach oben richtet, erblickt sie auf Fahnen, die die Fassade des Rundfunkgebäudes zieren. Darüber hinaus ist sie auf Türen und in gedruckter Form auf Informationsmaterialien zu sehen. Die 80, die darauf hinweist, dass der tschechische Rundfunk in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag feiert. Auch der folgende Kultursalon von und mit Margareta Maurova ist von diesem Jubiläum gekennzeichnet.
Seien Sie herzlich gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer. Um zu den diesjährigen Feierlichkeiten beizutragen, haben wir die exklusivsten Gäste ins Studio eingeladen. Oder genauer gesagt, wir haben in unserem Archiv gestöbert und alte Aufnahmen von berühmten und herausragenden Persönlichkeiten ausgesucht, die Prag besucht haben. Beginnen wir mit Karl Böhm, einem der bekanntesten Dirigenten des 20. Jahrhunderts. Er weilte im Jahre 1960 in Prag, um das Abschlusskonzert der internationalen Musikfestspiele Prager Frühling zu leiten. Nach dem Konzert bat ihn Radio Prag-Redakteurin Helena Weissowa um ein Gespräch, in dem über die Macht der Musik, über Beethovens 9. sowie über Böhms Zusammenarbeit mit tschechischen Musikern die Rede war.
Musik ist eine Sprache, die alle Menschen ohne Unterschied von Rasse, Konfession oder politischer Gesinnung verstehen, vorausgesetzt, dass sie den Sinn dafür haben. Ja, ich gehe noch weiter und behaupte, dass sich alle Menschen im Großen und im Kleinen verstehen würden, immer unter der Voraussetzung, dass sie eben musikalisch sind. Leider ist dies nicht durchwegs der Fall. Im Gegenteil, der Prozentsatz der musikinteressierten Menschen soll, wie ich kürzlich gelesen habe, sehr gering und im ständigen Abnehmen begriffen sein. Ich begrüße daher die Institution des Prager Frühlings außerordentlich, da sie die verschiedenen Nationen unter dem einigenden Himmel der Musik verbindet.
Und bitte, Herr Professor, mit welchen Gefühlen treten Sie an die Interpretation von Beethovens 9. Sinfonie heran, deren Aufführung zum Abschluss des Prager Frühling schon eine Tradition geworden ist?
Ich bemühe mich stets, bei allen Werken, insbesondere aber bei den Klassikern, den Geist des Schöpfers lebendig werden zu lassen. Mein persönliches Gefühl lasse ich nur so weit sprechen, als es sich in den von dem Komponisten gezogenen Rahmen einfügt. Mit sogenannter Buchstabentreue hat dies aber nichts zu tun. Die rein technische Perfektion sollte natürlich Voraussetzung sein. Wenn alles dynamisch und agogisch feststeht, beginnt erst die Lebendigmachung der in der Partitur schlummernden Notenwerte. Gelegentliche Retuschen nehme ich nur mit allergrößter Vorsicht vor. Bei Beethovens 9. sind sie gelegentlich unvermeidbar, da ja bekannt ist, dass Beethoven zur Zeit der Komposition dieses Werkes bereits so gut wie taub war. Trotzdem ist zum Beispiel das Adagio nebst den genialsten Einfällen ein Wunderwerk der Instrumentation geworden.
Und was können Sie uns über die Zusammenarbeit mit den tschechischen Künstlern sagen, die an der Wiedergabe von Beethovens 9. beteiligt waren?
Die Zusammenarbeit mit Orchester und Chor war äußerst angenehm und, wie ich glaube, in seinen Ergebnissen auch äußerst fruchtbar. Beide Körperschaften gaben sich stets die größte Mühe, meine Wünsche zu erfüllen und stehen qualitativ auf großer Höhe. Eine Chorqualität wie die in Prag vorhandene ist mir nur ganz selten zur Verfügung gestanden. Und die Schönheit der Stimmen hat mich begeistert.
4 Jahre später hat ein anderer herausragender Dirigent Prag besucht. Herbert von Karajan kam mit den Wiener Philharmonikern und bekam in Prag die Mozart-Medaille überreicht.
Vor allem erlauben Sie, dass ich Sie herzlich bei uns in Prag begrüße, Herr von Karajan. Und ich wollte Sie fragen, ob Sie zum ersten Mal hier in unserer Stadt sind.
Ja, ich bin heute zum ersten Mal in der Stadt und auch zum ersten Mal mit dem Orchester hier.
Und hatten Sie die Möglichkeit, schon ein wenig von der Stadt zu sehen?
Ja, ich habe 2 Stunden Zeit gehabt und unser Botschafter war so freundlich und hat mich hier herumgeführt und das ist begeisternd schön gewesen.
Und was das Programm des heutigen Abends betrifft, hat es eine besondere Bewandtnis damit, dass Sie gerade die Jupiter-Symphonie spielen?
Nun, das ist eigentlich, wir haben uns mehr nach den Wünschen der hiesigen Gesellschaft gerichtet, die sich das besonders ausgewählt haben, aus den Vorschlägen, die wir ihnen machen konnten.
Ja, wegen Mozart und Prag und Prag und Mozart. Und könnten Sie uns noch Ihre weiteren Pläne verraten?
Wir gehen heute Abend noch nach Wien zurück. Sie wissen, wir haben auch in Wien Festwochen, die besonders stark angespannt sind, jetzt gegen Ende. Ich habe in einem Monat 13 Mal in der Oper und 3 Konzerte zu dirigieren, was ja ziemlich viel ist. Dann gehe ich auf das Holland-Festival mit den Berliner Philharmonikern für 2 Konzerte. Und dann darf auch ich einmal etwas ausruhen und komme am Ende August nach Salzburg, wo die Proben für den Rosenkavalier und dann für den Troubadour beginnen. Und da werde ich ja auch meinen Freund Karl Anzel treffen, der mit den Prager Philharmonikern hinkommt, und auf diesen Besuch freuen wir uns schon sehr.
Soweit zu den Ehrengästen aus dem Bereich der Musik. Lassen Sie uns nun das Genre wechseln und uns dem Theater widmen. Im Jahre 1964 hat der Schweizer Dramatiker Friedrich Dürrenmatt im Kammertheater in Prag eine Aufführung seines Stücks Die Physiker gesehen. Wie sie ihm gefallen hat, hören Sie selbst.
Ich war also heute Abend ein Physiker. Das ist der Abschluss meiner Reise durch Russland und in die Tschechoslowakei. Es ist ein sehr schöner Abschluss gewesen. Die Aufführung hat mir außerordentlich gefallen. Es war eine verhaltene Aufführung, die gerade dadurch sehr intensiv wurde. Die Schauspieler waren sehr gut geführt und waren selber sehr gut. Ich denke besonders an die Ehrenärztin, ich denke an Möbius, und auch die anderen waren gut. Man spürte, dass es ein Ensemble ist, nicht wie bei uns ein zusammengestelltes Ensemble, sondern ein wirkliches Ensemble. Ich bin außerordentlich befriedigt über diesen Abend. Ich glaube, es ist eine der richtigsten Aufführungen, die ich sah. Es ist ein Stück, das sehr schwer zu inszenieren ist. Man darf nicht übertreiben, man darf nicht zu sehr drücken. Und der Ton und das Tempo dieser Aufführung fand ich persönlich sehr gut. Ich bin sehr befriedigt. Ich glaube, dass man wirklich sagen kann, dass es eine der scheinbar unauffälligsten, aber eine der richtigsten Aufführungen war. Es ist für einen Autor immer wichtig, sich auch richtig dargestellt zu sehen. Es ist dies leider seltener, als man das haben möchte. Und es gibt immer wieder Mut, neu weiterzuschreiben. Schreiben ist nicht eine Sache, die man allein am Schreibtisch tun kann. Man braucht immer wieder den Kontakt zu den Schauspielern und zum Theater.
Soweit der Schweizer Dramatiker Friedrich Dürrenmatt. Ein anderer Literat soll hier ebenfalls zu Wort kommen. Die Rede ist von dem böhmisch-deutsch-jüdischen Schriftsteller Max Brod. Als dieser 1964 nach Prag kam, um eine Kafka-Ausstellung zu eröffnen, bedeutete dies für ihn die Rückkehr in seine Geburtsstadt nach 25 Jahren. Welche Emotionen dies bei ihm hervorrief, beschrieb er gegenüber Radio Prag wie folgt.
Es sind natürlich freudige Gefühle verbunden, leider mit der Trauer um alle meine Lieben, alle meine Kameraden im Prager Tagblatt, um meine Familie, die dem Naziterror erlegen ist. Es ist mir sehr schwer, diesen aus Freude und Schmerz gemischten Gefühlen einen adäquaten Ausdruck zu geben. Gestatten Sie also, dass ich schweige.
Natürlich werden wir es Max Brod gestatten, in einem solchen Augenblick zu schweigen. Auch die Zeit, die für unsere heutige Sendung vorgesehen war, ist gerade abgelaufen. Und so bleibt mir nichts anderes mehr, als mich von Ihnen zu verabschieden.
Und auch ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams von Radio Prag. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.30, 11 hodin.